Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 27. Juli. Bis vor kurzem lief der Wahlkampf ziemlich gut für den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Bis zu diesem Moment. Was für viele als selbstverständlich erscheint, war es für ihn, den NRW-Ministerpräsidenten, nicht. Lache niemals im Innersten eines Katastrophengebietes und falls doch, dann doch bitte nicht vor laufender Kamera. Die Folge: Laschets Umfragewerte sanken und sinken weiter in Richtung Keller. Nur noch 15% würden ihn aktuell laut einer INSA-Umfrage bei einer Direktwahl ins Kanzleramt wählen. Das bedeutet ein Minus von 5%. Der Umfragekönig dieser Tage heißt Olaf Scholz. Er ist bei der Wählerschaft zumindest so beliebt wie vorher nicht. Und warum? Weil er immer das Richtige sagt.
In der Welt der Zukunft gibt es neue Arbeit, aber die darf nicht schlecht bezahlt sein und sie darf auch nicht zu unfairen Bedingungen stattfinden. Dafür muss man kämpfen. Das ist nicht der unvermeidbare Zug der Zeit. Das kann man anders haben, die neue Zukunft gewinnen und trotzdem soziale Gerechtigkeit und Würde für diejenigen, die arbeiten.
Der Mann macht Politik ja bekanntermaßen nicht aus Machtgier oder Geltungsdrang, sondern aus Liebe. Aus Liebe zum Bürger. Und wer es nicht glaubt, der ist selber schuld.
Ich mache ja Politik nicht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist oder weil ich keinen anderen Beruf hätte. Ich bin Rechtsanwalt, das habe ich sehr gerne gemacht und das war ich sehr, sehr, das habe ich mit großem Engagement gemacht, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Sondern für mich war und ist wichtig, dass es hier um unser Land geht, dass ich was tun möchte für die Bürgerinnen und Bürger.
Olaf Scholz ist der Mann, der alles versteht und der hilft. Seine Arbeitsbekleidung ist die Spendierhose. Eben erst hat er sie wieder im Flutgebiet getragen.
Selbstverständlich ist es so, dass wir jetzt verstehen müssen, dass das eine Katastrophe ist, die nicht alleine auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen begrenzt ist. Ich habe mit der Ministerpräsidentin und auch ihrem Kollegen Laschet in Nordrhein-Westfalen gesprochen und schon klar gemacht, dass wir als Bundesrepublik Deutschland dies für eine Sache halten, die ein nationales Thema ist, eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung, bei der wir auch, wie zum Beispiel bei anderen Flutkatastrophen, jetzt gemeinsam handeln und unterstützen werden.
Die Tonalität getragen, inhaltlich verständlich, Eitelkeit unterbleibt. So schiebt sich Olaf Scholz nach vorn, zumindest mal in Richtung zweite Reihe. Er weiß genau, worum es hier geht.
Und es geht wirklich ums Ganze.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp gehören zur Pioneer-Familie mit einem eigenen Podcast. In der neuesten Ausgabe geht es um Steuern und unter anderem um die Frage, wie man das Steuersystem hierzulande vielleicht doch noch mal vereinfachen könnte.
Es gibt natürlich Möglichkeiten zur Steuervereinfachung. Natürlich könnte man sagen, komm, wir machen einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz und schaffen den sozialen Ausgleich durch andere Maßnahmen, aber nicht durchs Mehrwertsteuersystem. Da hat man schon mal eine Vereinfachung, ohne Frage, weil man nicht mehr überlegen muss, sind das jetzt Schweineohren zum menschlichen Verzehr oder als Tierfutter.
Unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, schaut auf die neuesten Zahlen von Tesla. Unsere Frau auf dem Frankfurter Parkett, Annette Weißbach, erklärt, was die geplatzte Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen tatsächlich bedeutet. Und wir hören von einem evolutionären Sprung vom Homo sapiens zum Homo cooperativus. Und wir zweifeln an der posthumen Vermarktung der Musik des Pop-Großmeisters Prince. Wie kann Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiver werden und was sind gute steuerpolitische Instrumente? Darüber sprechen Professor Dr. Lars Feld, der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen, und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Justus Haukapp ehemals Chef der Monopolkommission. Und Sie sprechen darüber in der aktuellen Ausgabe Ihres Podcastes. Sie kennen ihn vielleicht schon, Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing, auch ein Teil unserer Pionierfamilie. Diesmal sprechen die beiden Ökonomen über zwei aktuelle Studien. Eine dieser Studien hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina verfasst. Das sind rund 70 Seiten und da geht es um die ökonomischen Konsequenzen der Corona-Pandemie. Das Ganze aber vor dem Hintergrund des Strukturwandels, Stichwort Digitalisierung, und der Klimapolitik, die ja auch auf ihre Umsetzung wartet. Wir brauchen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, sagt die Leopoldina. Aber wie passt das zu unseren bisherigen Strukturen und unserem Wunsch nach Wohlstand, wachsendem Wohlstand zusammen? Professor Lars Feld ist kritisch.
Nachhaltigkeit ist auch so ein Wieselwort, von dem man nicht ganz genau weiß, was es dann am Ende bedeutet. Aber der entscheidende Punkt ist doch hier, dass das Wirtschaftswachstum als solches wesentlich ist, um diesen Strukturwandlung, diese Transformation, wie die Kanzlerin das genannt hat, zur klimaneutralen Wirtschaft überhaupt zu bewerkstelligen. Wenn wir mit neuen Technologien und neuen Anlagen in der Produktion agieren, dann bedeutet das einfach, dass dadurch alleine schon Wachstumsimpulse zustande kommen. Ich weiß, dass es ja verschiedenen Personen, die in der Leopoldina aktiv sind, dann durchaus auch um andere Dinge geht, wie die Sicherstellung einer Kreislaufwirtschaft, dahin zu kommen überhaupt, dass wir eine vollständige Kreislaufwirtschaft erreichen. Aber ich muss insgesamt sagen, dass mir dieses Papier an vielen Stellen viel zu unkonkret ist.
Und auch Professor Justus Haukapp schaut mit skeptischem Blick auf diese Studie.
Mir fehlt ein bisschen die Priorisierung, muss ich sagen. Sie sagt, was wir alles machen müssen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, das große Ganze wird ein bisschen aus den Augen verloren. Wir hatten schon drüber gesprochen. Wir können ruhig klimaneutral werden. Das wird am Ende nichts bringen, wenn nicht andere auch mitziehen. Hier steht China ganz vorne. Und ich würde mir doch wünschen, dass das Thema Innovation noch stärker in den Vordergrund rückt. Machen wir uns nichts vor. Es ist eigentlich absolut zweitrangig, ob wir noch mehr Windräder aufstellen, weil die Innovationen, die werden nicht dadurch getrieben, ob die in Deutschland stehen oder in anderen Teilen der Welt. Die werden in so vielen Teilen der Welt mittlerweile aufgestellt, dass auf Deutschland nur noch ein ganz kleiner Teil der Nachfrage entfällt. Und da kommen die Innovationen nicht durch die Impulse mehr aus Deutschland. Es gibt noch Bereiche, wo wir wirklich noch Impulse setzen können. Grüner Wasserstoff, Verkehr. Da können wir wirklich mehr tun. Aber das Ganze wird auch was kosten. Das heißt also, das ist nicht nur eine Frage der Umverteilung, sondern wir werden auch wirklich Ressourcen in die Hand nehmen müssen. Und es wird auch Entbehrungen geben. Von daher, ich weiß nicht, ob das eine Transformation ist, aber das ist eine anstrengende Aufgabe.
Aber neben dem Schatten sehen die beiden Ökonomen auch das Licht. Justus Haukapp findet in der Leopoldina-Studie durchaus positive Aspekte.
Und es stehen für mich ein paar Aussagen drin, die doch klar sind tatsächlich und die dann vielleicht auch zeigen, was wirklich wichtig ist in Bezug auf die Wirtschaftspolitik. Es fand zum Beispiel eine sehr klare Aussage da drin, dass wir bei der Unternehmensbesteuerung ein echtes Problem haben. Das steht da sehr deutlich drin und das war anscheinend nicht so, dass da ein Minderheitsvotum notwendig war oder jemand sich nicht darauf hat einlassen können. Und das wird ja in Teilen der öffentlichen Diskussion so dargestellt, als gäbe es das gar nicht, dieses Problem. Und das fand ich dann schon bemerkenswert.
Ja gut, vielleicht bin ich da ein bisschen zu kritisch an verschiedenen Punkten. Ich habe natürlich sofort in das Kapitel 5 geschaut, also die Frage, wie die Fiskalpolitik ausgerichtet sein soll in Deutschland und in Europa. Und da sind sehr vage Formulierungen drin. Wir können das ja mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Papier zitieren, ja, damit es nochmal ein bisschen klarer wird. Da steht unter 5.2 Rückkehr zur Schuldenbremse und Reformoptionen. Und dann sind diese Reformoptionen später als Handlungsoptionen benannt. Da geht es dann durchaus darum, mehr Investitionsanreize zu setzen. Aber es steht auch sehr klar da, dass es enorme Abgrenzungsprobleme hat und dass man deswegen, wenn man an der Schuldenbremse was ändern sollte, erst einmal diese Abgrenzungsprobleme alle lösen muss. Ja, da steht nichts davon, dass das nun wirklich zu einer Reform der Schuldenbremse kommen muss. Ja, also wenn man sich das genau anschaut, ist es erstaunlich vage. Also da sind die zitierten Autoren, die da drin in dieser Stellungnahme zitiert werden, viel, viel konkreter.
Gut, aber vielleicht ist es dann ja doch eine interessante Anleitung, dass man sagt, es sind manche Dinge einfach schwieriger und manche einfacher. Dann komme ich mit so einer Art Gegenzitat. Das, was ich positiv gelesen habe, hier steht dann auch sehr deutlich drin etwa, Deutschland hatte hier, damit ist jetzt gemeint der internationale Steuerwettbewerb, hier vor der Krise mit Blick auf Unternehmensbesteuerung deutlich an Attraktivität eingebüßt. Also das ist ganz klar die Bestandsaufnahme, hier müssen wir was tun.
Und damit sind wir eigentlich schon bei der zweiten Studie, die sich die beiden Professoren vorgeknöpft haben. Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat nämlich für die Stiftung Familienunternehmen das steuerpolitische Umfeld unserer Firmen untersucht. Und da liegt Deutschland, das wird uns nicht ganz verblüffen, in der Steuerattraktivität nur auf dem viertletzten Platz im Vergleich zu fast 40 Staaten in der Europäischen Union und weltweit. Die geringste Steuerbelastung gibt es in den osteuropäischen Staaten, aber auch in Zypern, Irland, der Türkei und der Schweiz behandelt man die Firmen offenbar königlich. Ähnlich hoch wie bei uns in Deutschland ist die Steuerbelastung für Unternehmen allerdings anderswo durchaus auch, zum Beispiel in Frankreich, in Spanien und auch in Japan. Die Studie hat sich die aktuellen Wahlprogramme für die Bundestagswahl genau daraufhin mal angeschaut und die Steuerpläne der einzelnen Parteien analysiert. Ganz schlecht für das internationale Steuerranking wäre demnach die Steuerpolitik von SPD und Linkspartei, wohingegen die CDU, die CSU und die FDP Deutschland offenbar mehr ins Mittelfeld rücken würden. Auch hier wird von Lars Feld und Justus Haukapp klug analysiert.
Ja, das wäre sicherlich so, dass wir, wenn solche Steuererleichterungen umgesetzt würden, wie sie die FDP oder die Union in ihren Parteiprogrammen drinstehen haben, dass wir dann auch entsprechend viele Einnahmen verlieren würden. Solche Steuerreformen finanzieren sich nie vollständig. Also es ist immer so, dass wir gewisse Wachstumseffekte dadurch bekommen können, je nachdem, wie gut man das macht. Und es zählt ja dann auch bei diesen Steuerreformen das Gesamtpaket, nicht nur die Steuersatzsenkung, sondern was passiert auch in der Bemessungsgrundlage. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sind durchaus Wachstumseffekte zu erwarten von beiden Vorschlägen, aber die werden sich nicht vollständig selber finanzieren, auch nicht in der mittleren Frist. Das heißt, wenn man dann zusätzlich die Schuldenbremse einhalten will, dann muss man eigentlich auch sagen, was macht man auf der Ausgabenseite, um eine entsprechende Finanzierung sicherzustellen.
Du hast es ja auch gesagt, wir müssen auch im Auge behalten, dass wir eben auch in einem Steuerwettbewerb stehen letztendlich. Also man sollte nicht alleine bei einer Steuerreform auf die fiskalischen Wirkungen gucken, haben wir da jetzt mehr oder weniger Geld im Haushalt, sondern wir müssen auch gucken, sichert das vielleicht langfristig die Arbeitsplätze am Standort Deutschland? Und das ist mindestens so wichtig wie die Frage, haben wir da mehr oder weniger Geld für verschiedene Ausgaben im Staatshaushalt?
Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich finde vor allen Dingen, dass die Frage der Attraktivität des Standorts viel stärker von den steuerlichen Rahmenbedingungen getrieben wird, als von der Frage, wie hoch sind die Subventionen, die der Staat zahlt, um die große Transformation hin zur Klimaneutralität zu erreichen. Die Umstellung auf Wasserstoff als Energieträger in der energieintensiven Industrie, die kostet sicher viel Geld, was die Anfangsinvestitionen anbetrifft. Aber ich sehe nicht ein, dass der Staat das den Firmen zahlen soll. Also mir wäre es lieber, wir hätten die knappen Mittel, die da in den nächsten Jahren einzusetzen sind, für Steuerreformen eingesetzt, als für einen weiteren Ausbau der Subventionstätigkeit. Ich finde nur, dass man ja letztlich schon sagen muss, wenn man Steuerreformen haben will, wie man es finanziert, wie die Gegenfinanzierung aussehen soll. Und dazu bietet sich im Bundeshaushalt viel Spielraum. Ja, wir haben ja auch bei den Investitionen Verschwendungen, die da stattfinden. Zum Beispiel ist ja das Baukindergeld als Investition des Staates gezählt worden in der Statistik und auch haushaltsrechtlich. Ja. Und ich finde schon, dass es sich lohnt, durchzugehen und zu fragen, ganz rein strukturell, was ist die Ausgabentätigkeit, die wir die nächsten 5 Jahre vorhalten wollen und wie viel Spielraum können wir dadurch gewinnen, um Steuerreformen durchzuführen.
Und sie beschäftigen sich auch mit den staatlichen Unternehmensbeteiligungen, von denen wir noch reichlich im Portfolio haben.
Es gibt auch immer noch ein Thema, was eigentlich niemand mehr so richtig auf der Agenda hat, ist mein Eindruck. Aber der Staat ist auch immer noch beteiligt an allen möglichen Unternehmen, die er aus meiner Sicht nicht mehr benötigt. Also wir haben immer noch große Anteile an der Post, wir haben noch große Anteile an der Telekom. Die Bahn gehört zu 100% dem Staat, inklusive solcher Töchterunternehmen wie DB Schenker. Und da stellen sich natürlich schon auch die Frage, brauchen wir das auch alles? Da wäre das nicht sogar, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Also es wäre sehr ratsam, sich von einigen von diesen zu trennen.
Ja, und wir haben ja noch zusätzliche Beteiligungen bekommen in der Corona-Krise. Also es ist schon so, dass der Staat ja auch jetzt stille Beteiligungen hat. Beispielsweise haben wir bestimmte Arrangements für die Lufthansa. Wenn wir dann aus der Krise raus sind, sollte er versuchen, da möglichst schnell wieder rauszukommen. Wir haben diese wundervolle Beteiligung bei CureVac, wo man sich auch fragen muss, wann kommt denn endlich der Impfstoff? Also es ist schon so, dass der Staat sich wieder ein Stück weit aus diesen Beteiligungen zurückziehen sollte.
Und den ganzen Podcast, das gesamte Ökonomie-Briefing der beiden, hören Sie auf der pioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Erkenntnisgewinn.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da streitet die CDU darüber, wie sie die Impfmüdigkeit im Lande überwinden kann. Und die Ansichten zu diesem Thema könnten kaum unterschiedlicher sein. Wer sich da gegen wen stellt und wie das Ganze auch ausgehen könnte, das weiß hoffentlich mein Kollege Gordon Ripinski. Guten Morgen, Gordon.
Ja, guten Morgen, Gabor. Die Rollen jedenfalls sind schon mal klar verteilt. Auf der einen Seite die Bundesregierung mit Kanzleramtschef Helge Braun, der bei steigenden Infektionszahlen zum Beispiel Restaurantbesuche nur noch für Vollgeimpfte möglich machen will. Und auf der anderen Seite Kanzlerkandidat Armin Laschet, der keinen Druck auf Bürgerinnen und Bürger ausüben möchte, schon gar nicht im Wahlkampf.
Wahrscheinlich hat ja Braun, der Kanzleramtsminister, in der Sache recht, aber Laschets Position ist die politisch gefälligere, richtig?
Naja, Brauns Weg ist der Einstieg in die pandemische Zweiklassengesellschaft. Die Geimpften sind ja dann wieder freie Bürger und die anderen können sich die Restaurants bestenfalls von draußen anschauen. Diese Positionierung führt in Frankreich natürlich gerade zu Massenprotesten.
Immerhin 160.000 Menschen, Gordon, waren am Wochenende gegen Macron auf der Straße. Politisch keine Kleinigkeit.
Richtig, Gabor. Aber andererseits lassen sich natürlich in Frankreich gerade auch Hunderttausende impfen, die das sonst womöglich nicht getan hätten.
Das heißt, du willst sagen, der Macron- und Helge-Braun-Weg ist der bessere, richtig?
Jedenfalls hat Laschets Vorschlag eine erhebliche Schwäche. Er verkennt nämlich die aktuell schnell steigenden Infektionszahlen. Und das dürfte eben dann zur Folge haben, dass in einer extremen vierten Welle am Ende alle unter Einschränkungen leiden könnten. Und insofern ist sein Vorstoß wohl nur kurzfristig politisch opportuner.
Aber wie geht das Ganze jetzt aus? Denn diese Frage, Gordon, ist ja keine akademische. Sie entscheidet darüber, wer wann, wie, wo reisen, speisen und ins Konzert gehen darf.
Ja, genau, Gabor. Es ist die große Frage des Sommers. Und ich glaube, am Ende wird Brauns Weg der realistischere sein. Laschet würde das Thema gerne auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschieben. Denn nichts braucht er weniger als Demonstrationen mitten im Wahlkampf. Aber da macht die Pandemie wohl nicht mit. Und die Natur exponentiellen Wachstums spricht eben auch dagegen. Also, Laschets gefährlichster Gegner heißt womöglich gar nicht Baerbock oder Scholz, sondern Delta.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, da ist mal wieder Tesla in aller Munde. Denn heute Nacht gab es die Quartalszahlen. Und die Details dazu hat natürlich unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Elon Musk sorgt ja, Sophie, weiterhin für Wirbel mit immer neuen Tweets und Sprüchen zu den Kryptowährungen und auch mit seinen Weltraumfantasien. Aber verkauft er denn auch genug Autos? Wie genau waren heute Nacht die Zahlen?
Ja, die konnten sich auf jeden Fall sehen lassen. Tesla hatte Gewinne und einen Umsatz gemeldet und beide Werte haben die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis pro Aktie lag ganz konkret bei $1.45. Erwartet hatte man 98 Cent. Und sie haben ein Nettoeinkommen gemeldet von über 1 Milliarde US-Dollar und das ist 10-mal so viel wie vor einem Jahr. Der Umsatz lag bei knapp 12 Milliarden US-Dollar und erwartet hatte man 11,3 Milliarden US-Dollar. Tesla hat außerdem 201.000 Autos ausgeliefert im zweiten Quartal. 206.000 wurden produziert. Da muss Musk sich aber noch ranhalten, wenn er wirklich sein Ziel von 1 Million produzierten Fahrzeugen in 2021 erreichen will. Aber es wird ja auch noch zusätzliche Kapazitäten geben in eben neuen Werken.
Und von Elon Musk bis zum Bitcoin ist es ja, wie wir wissen, nur ein sehr kurzer Weg. Wahrscheinlich nur ein Klick. Aber hat der Junge was mit dem neuesten Bitcoin-Hype zu tun, Sophie? Oder hat da womöglich ein anderer Multimilliardär seine Finger im Spiel?
Nee, ausnahmsweise geht es mal nicht um Musk, auch wenn natürlich in der ersten Tageshälfte zumindest die Antizipation dieses Earnings Calls eine Rolle gespielt hat. Aber ein Teil des Hypes war darauf zurückzuführen, dass Amazon eine Stellenausschreibung veröffentlicht hat, in der sie eine Person suchen für die Entwicklung der Digitalwährungs- und Blockchain-Strategie. Und das haben Anleger erstmal so interpretiert, dass Amazon womöglich bald Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren könnte. Das hat Amazon dann nach Börsenschluss aber verneint. Das würden sie nicht tun. Das war aber auch nur ein Grund. Ein weiterer war zum Beispiel das Short-Covering, bei dem Anleger, die auf fallende Bitcoin-Preise gesetzt haben, ihre Short-Position liquidieren, um Verluste zu begrenzen, indem sie eben Bitcoin kaufen und so aus ihren Short-Positionen aussteigen. Nach Daten von Skew wurden am Sonntagabend fast 800 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Short-Positionen liquidiert. Und dann ist es womöglich einfach auch eine technische Gegebenheit gewesen, weil viele Anleger geglaubt haben, der Trend stimmt jetzt eben. Wir haben eine Marke erreicht, von der aus geht es nach oben und deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eben einzusteigen.
Vielen, vielen Dank, Sophie. Und damit schalten wir wieder nach Frankfurt zum dortigen Börsenparkett und ich begrüße ganz herzlich Annette Weißbach. Schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Deal, der geplatzte Deal zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen beschäftigt die Anleger, obwohl ja eigentlich das Ganze eben jetzt nicht zustande kommt, diese Übernahme und die Bildung eines, manche hatten befürchtet, Monopolisten im deutschen Wohnungsmarkt. Aber Annette, die Frage aller Fragen, war es das wirklich?
Nein, aller Voraussicht nach war es das nicht mit diesem Deal. Es ist zwar jetzt erstmal gescheitert am gestrigen Tag, aber man hat auch in der Kursreaktion gesehen von der Deutschen Wohnen, der Kurs ist nochmal gestiegen. Das heißt, dass Insider wirklich davon ausgehen, dass der Vonovia-Chef Rolf Buch nochmal mehr auf den Tisch legt, also mehr als die 52 Euro. Denn er möchte diesen Deal ganz unbedingt. Es war jetzt das dritte Mal, dass er gescheitert ist und man geht stark davon aus, dass es nochmal einen vierten Anlauf geben könnte und vor allem, der könnte relativ bald erfolgen.
Und die Börse scheint ja offenbar die industrielle Logik, wenn man so sagen will, dieses Deals, dass hier zwei große noch größer werden, zu teilen.
Ja, genau. Also der Deal macht insofern Sinn, als dass damit dann der europäisch größte Immobilienkonzern kreiert werden würde. Und damit könnte man zum Beispiel Fixkosten senken. Und da sagt Vonovia, das ist ganz wichtig, weil in Zukunft wird Bauen noch viel teurer, weil man viele Klimaschutzregelungen auch beachten muss. Bauen wird immer teurer. Und wenn man sich zusammentut, kann man die Kosten senken. Deswegen mag die Börse den Deal und deswegen wird wahrscheinlich auch Vonovia nochmal nachlegen.
Was die Börse nicht so mag, fällt mir die ganze Zeit schon auf, scheint SAP zu sein, das Vorzeige-Softwareunternehmen aus Walldorf. Da geht es die ganze Zeit mehr oder minder runter. Der neue Vorstandsvorsitzende Klein scheint nicht die richtige Fortune zu haben. Aber meine Frage, Annette, hat er denn die richtige Strategie?
Ja, das ist eine gute Frage, ob er die richtige Strategie hat. Er setzt voll auf die Cloud als Zukunftssoftwarelösung für die Kunden. Das heißt aber auch, dass er sich verabschiedet von dem doch sehr sicheren Lizenzumsatz, denn er möchte die meisten Kunden rüberbringen auf diese SAP RISE-Plattform, so nennt man das intern. Ob sich das mittelfristig dann auszählt, kann man noch nicht sagen. Momentan sind die Anleger auf jeden Fall noch nicht ganz überzeugt, dass Herr Klein es wirklich richtig durchsetzen kann. Denn momentan befindet sich SAP in einer Transformationsphase. Man hat es zum Beispiel auch gesehen, als die Zahlen vorgelegt haben letzte Woche. Die Zahlen waren eigentlich gut und der Ausblick, der wurde sogar erhöht. Das heißt, man guckt optimistischer in die Zukunft. Aber das war der Börse trotzdem nicht genug. Die Aktien sind an dem Tag nochmal ordentlich nach unten gegangen.
Die Zeit unter dem Vorgänger von Herrn Klein, unter Bill McDermott, dem Amerikaner, der SAP zu seiner Glanzzeit und Glanzhöhe gebracht hat, die Wehmut steigt jedenfalls mit jedem Tag, oder?
Wahrscheinlich steigt die Wehmut mit jedem Tag. Vielleicht ist es auch so, dass Bill McDermott war ja ein visionärer Vorstandsvorsitzender, der es sich auch gut inszeniert hat, der die Anleger überzeugt hat von seiner Vision. Und das fehlt Christian Klein doch noch ein bisschen. Vielleicht ist er zu jung, vielleicht ist er zu wenig visionär. Auf jeden Fall nimmt die Börse ihm das nicht ganz ab, dass er das wirklich durchsetzen kann.
Gleichwohl ist der DAX gestern ja nicht nur runtergegangen, weil Einzelwerte nicht performt haben, sondern das IFO-Institut hat ein bisschen die Stimmung verhagelt. Was hat es mit dem Konjunkturausblick der dortigen Forscher auf sich?
Das IFO-Institut schaut ja, wie die Stimmung in der Industrie ist. Und vor allem gibt es bei dem IFO-Index eine Komponente, und das ist die sogenannte Erwartungskomponente. Und da schaut man ganz genau drauf. Da sieht man dann, wie optimistisch die Unternehmen auch in die Zukunft gucken. Und das bedeutet natürlich auch, je optimistischer sie sind, desto mehr werden sie wohl auch Geld verdienen. Und jetzt ist der IFO-Index ein bisschen zurückgegangen. Und das überraschend. Und vor allem wurden hier als Gründe genannt, dass die Industrie sich Sorgen macht, um zum Beispiel Knappheiten bei Halbleitern, aber auch bei anderen Primärprodukten und natürlich die Delta-Variante. Man weiß einfach nicht, was da auf einen zukommt im Herbst.
Das heißt aber, wir beide schalten jetzt heute Morgen nicht auf Pessimismus um, oder?
Nee, glaube ich nicht. Wir beide bleiben optimistisch, oder?
Vielen Dank, Annette. Und ich wünsche dir einen fröhlichen Tag in Frankfurt.
Dankeschön, ebenso.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass plötzlich niemand mehr von Gier und Größenwahn redet, sondern alle von Gemeinsinn. Wenn es nach dem Politologen Klaus Leggewie ginge, ist das Zeitalter des von Eigennutz getriebenen Homo economicus ohnehin längst passé. Die internationalen Krisen, sagt er, die Corona-Pandemie, die Klimakrise, erfordern ein grenzüberschreitendes Miteinander statt nationalem Egoismus. Und so hat es Klaus Leggewie im Deutschlandfunk erklärt. So weit, so gut. Aber wie genau könnte das eigentlich aussehen? Leggewie skizziert einen regelrecht neuen Menschentypus, den Homo cooperativus, der sich zum Gabentausch, so nennt er das, entschließt, der seine Grenzen freiwillig für den anderen öffnet, der den anderen nicht mehr ausnimmt, sondern ihm die Schulden erlässt und ein faires Gesundheitssystem für alle Menschen schafft.
Schuldenerlasse, Öffnung der Migrationswege, solidarische Gesundheitsversorgung. Die Vorschläge betonen die Gleichheit der Staaten und mehr noch, ihrer Bevölkerungen gegenüber Argumenten unmittelbarer Nützlichkeit und Konkurrenz um knappe Ressourcen.
Dass die internationalen Beziehungen zumindest heute so nicht funktionieren und dass er, Klaus Leggewie, da eine Utopie beschreibt, das ist ihm schon klar. Aber er glaubt, wir haben zu dieser Utopie der Kooperation als Menschheit gar keine vernünftige Alternative.
Eine realistische Alternative ist also nur, diese Ideale noch entschlossener zu verfolgen oder vollends in Chaos und Anarchie zu versinken. Was auch immer die Autokraten meinen und tun, natürlich benötigt die Menschheit verbindliche Regeln, respektierte Abkommen und durchsetzbare Sanktionen gegen Regelverstöße. Nur so können globale Probleme wie eine Pandemie oder der Klimawandel und das Artensterben bewältigt. Nur so kann Korruption und autokratische Anmaßung gebannt und nur so können ethnische Säuberungen und religiös motivierte Verfolgung beendet werden.
Vielleicht sollten wir alle neben Klaus Leggewie nochmal die drei Musketiere von Alexandre Dumas lesen. Einer für alle, alle für einen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass immer neue Musik von Prince erscheint, ohne dessen Zustimmung. Denn der Mann ist ja tot. Postum werden aber aus dem berühmten und geheimnisvollen Archiv seines einstigen Wohnsitzes Paisley Park, der zugleich sein Studio und sein Musikparadies beherbergte, immer wieder neue Songs veröffentlicht. Prince war ja berühmt für seinen Perfektionismus und auch für seine Arbeitswut. Nix von Grundeinkommen. Nur ein Bruchteil seiner Songs veröffentlichte er, eben jene, die seinen künstlerischen Vorstellungen genügen konnten. Aber nächste Woche erscheint ein Album, das er vor rund 10 Jahren aufgenommen hat, aber dann, ich nehme an, aus gutem Grund nicht veröffentlicht. Aber jetzt wurde eben diese Grabkammer des Künstlers geknackt. Und die Männer, die seinen musikalischen Nachlass hier verwalten, haben offenbar weniger Skrupel. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass einer von ihnen sehr, sehr enge Verbindungen zu Spotify hat. Klar, manche posthume Veröffentlichungen sind hochinteressant, unter anderem diese frühe Version seines Klassikers Purple Rain. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you pain. No one will dance to you like pain, yeah. No one will see you rain. Aber das veröffentlichte Original ist und bleibt unsterblich. Geschrieben, komponiert, arrangiert, produziert, perfektioniert von diesem einzigartigen Künstler namens Prince. Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Never meant to call you in pain. I'm the one who wants that life to be laughing. Let me guide you to the purple rain.